Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Viertelstunde und dem Beginn unserer Demo-Wochen hier bei The Pod, meine Damen und Herren. Und im Spirit der Demo-Wochen haben sich Sebastian und ich direkt vor einen anrollenden Panzer auf die Straße geklebt. Wir haben nämlich Lies of P gespielt, ein Souls-like. Sebastian, bist du Hype?
Nein. Und hast du gerade Demo-Wochen gesagt? Das heißt, wir machen das mehrere Wochen lang?
Nein, Habe ich das gesagt? Ja. Ich meinte Demo-Woche. Es ist diese. Wir spielen ein paar Demos, jede Menge Demos diese Woche.
Gut.
Unsere Art, ja, eine Preview-Woche zu machen, sozusagen, ja, aber nur wenn es hands-on ist, ja, wenn man richtig spielen kann.
Ja, und nur mit Zeug, zu dem wir keinen exklusiven Zugang haben, weil wir mit dem Publisher im Bett sitzen, sondern nein, wir ziehen uns genau wie der kleine Mann auf der Straße, ja, die Demo aus dem Netz. Und diesen Sommer gab es erfreulicherweise hier und da eine schöne Demo.
Ja, man könnte schon fast von so einer Art Demo-Renaissance sprechen. Oder vielleicht, oder keine Ahnung, oder eine beginnende, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wir waren hoch erfreut. Es gibt ja auch eine Demo zu Final Fantasy 16. Da werden wir morgen mit Jochen drüber sprechen und uns mal anhören. Jochen ist so gehypt, wie er es seit seinen Gamescom-Panda-Zeiten eigentlich nicht mehr gewesen ist. Mhm. Dann werden wir morgen mal eine Intervention starten müssen, einen Stuhlkreis bilden müssen, um den guten Mann wieder runterzukriegen. Mhm. Aber bevor das soweit ist, sprechen wir über Lies of P, ein Spiel, das, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom zum ersten Mal so ein bisschen angeteased wurde. Von koreanischem Publisher Neowiz, vom koreanischen Studio Round 8. Und es wandelt vielleicht ein bisschen auf den Spuren von Bloodborne, was gar nicht so blöd ist, weil es ist ja nach wie vor, also die Leute warten immer noch drauf, dass es vielleicht mal eine PC-Version von Bloodborne gibt. Nope, es ist eine Art Remake oder wenigstens ein vernünftiges Remaster gäbe. Auch nicht. Und in diese Kerbe zu schlagen, ich sag mal, das zumindest jetzt erstmal so, wenn man das aus so einer wirtschaftlichen Sicht sieht, wahrscheinlich nicht so doof.
Mhm. Ich war voll überrascht, dass das aus Korea kommt. Weil ich hatte ein riesen Déjà-vu, als ich mich mit dem Spiel beschäftigte. Ne? Das ist so, das verwendet die Geschichte von Pinocchio als praktische Rahmung für dieses Fantasy-Universum, das natürlich auch ein bisschen untererklärt und ein bisschen kryptisch ist. Da gab es irgendwie einen Aufstand der Puppen. Lauter Automatons, ja, sind da durchgedreht, haben die Stadt verwüstet. Die namenlose Stadt, oder ich weiß nicht, hat sie einen Namen? Eine europäische Stadt, so wie sie sich ein Koreaner forscht.
Heißt sie Krat?
Ja, Krat ist das Hotel.
Ist das Hotel? Aber vielleicht heißt die Stadt so, vielleicht hat das Hotel sich nach der Stadt.
Vielleicht. Also wir sind in so einem nicht näher greifbaren Europa unterwegs, so wie sich das ein koreanischer Entwickler vorstellt. Es gibt eine Armee aus Robotern praktisch. Also es ist so ein leichter Steampunk-Hauch, aber es erinnert auch so ein bisschen an dieses viktorianische Setting von Bloodborne. Ist schwer zu fassen.
Bisschen Bioshock,
Ich habe sofort an dieses Steel Rising denken müssen von Spiders, wo Marie Antoinette und ihre Roboterarmee auf dich losgegangen sind.
Ist das nicht Ludwig der 14., der eine Roboterarmee da aufstellt?
Kann da auch sein. Oder spielt man Marie Antoinette? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist verdammt nah dran an dem, was Spiders, dieser wunderbare Rollenspielentwickler, da mal vor ein paar Jahren fabriziert hat. Das hat der Dom damals für uns gewertschätzt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist der Nachfolger von Steel Rising. Dabei sieht's bloß sehr, sehr, sehr ähnlich aus und ist exakt im gleichen Genre unterwegs.
Ja, also es hat echt so, es ist so ein Amalgamat aus verschiedenen Einflüssen, was so die Darstellung angeht. Ich habe gelesen, sie orientieren sich an der Kunst der Belle Époque.
Entschuldigung, was?
Damit ist sozusagen auch mein Wissen schon erschöpft. Belle Époque, eine Zeit irgendwann so Ende 1800 bis irgendwann Erster Weltkrieg, habe ich gelesen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich habe mir das angeschaut, habe gedacht so, ja, und ich habe dann aber sofort beschlossen, dass ich es doch wieder einfach nur mit Bioshock vergleiche.
Es
sieht manchmal ein bisschen Bioshocky aus. Es sieht aber auch so ein bisschen halt so viktorianisch-gotisch aus wie Bloodborne. Und an Bloodborne orientiert es sich hart. Es ist wirklich ein Bloodborne-Klon, kann man schon eigentlich, finde ich, so sagen. Also ich habe Widerspruch gesehen in Social Media, Leute, die gesagt haben, nee, kann man jetzt nicht sagen, es sei ein Bloodborne-Klon, aber doch, man kann sagen, dass das ein Bloodborne-Klon ist. Also die nicht unbedingt wegen der Grafik, da finde ich, hat es noch am meisten Eigenständigkeit, aber also die UI ist wie bei Bloodborne. Es gibt Leute, die so hinter verschlossenen Türen und Fenstern sitzen und Sätze sagen, wo man an die rantreten kann und dann auch mal eine Nebenmission bekommt oder einfach weitere Hintergrundinfos bekommt. Es hat das Souls-like-Prinzip, ne, dass man also Seelen sammelt, die man auch wieder verlieren kann.
Ja, genau. Alle klassischen Souls-like Spielelemente und Gameplay-Features, inklusive, ne, der mysteriösen Items, die man benötigt, um seine Waffen zu upgraden, inklusive des Waffenscalings in verschiedenen Stärken, je nach Attribut und ausgerüsteter Waffe, Level-System und so weiter. Das ist wirklich verdammt nah an dem dran, was praktisch so From Software vorgespielt hat. Da ist nicht der Versuch dabei, das irgendwie anders zu verkleiden oder irgendwie, ne, so zu tun, als wäre es was Eigenes. Das schämt sich nicht mal.
Es gibt auch, also
Bloodborne zu kopieren.
Wir sind keine Hunter, sondern wir sind, glaube ich, Seeker oder sowas, aber du bist halt auch
Stalker, dachte ich.
Oder Stalker, egal. Mhm. Auf jeden Fall, du bist halt auch hier Teil von so einer Gruppe, die sich jetzt hier eben aufmacht, um die Bedrohung in dieser Stadt auszurotten. Es gibt auch eine mysteriöse Seuche, die hier die Leute so versteinert und nicht zu Bestien macht, sondern ich glaube halt eben wahrscheinlich in Puppen verwandelt oder was auch immer. Und so. Also es ist wirklich, es ist ein Bloodborne-Klon.
Ja. Bisschen weniger Blut als Bloodborne, bisschen weniger kosmischer Horror, aber ansonsten von der Ausstattung und vom Feeling und von der Kulisse sehr, sehr ähnlich. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen so chronologisch erklären, was man da so macht.
Tu es.
Also wir erwachen da in der Rolle des Pinocchio. Wir sind auch eine Puppe, eine Art Tomaton, aber mit dem großen Unterschied, dass wir gegen die Regel Nummer 4, die alle Puppen in dieser Spielwelt befolgen, verstoßen können, denn wir können lügen. Aha, habe ich mir gedacht, hat das irgendwie einen Einfluss, ne? Der Ladebalken ist eine große Pinocchio-Nase, die nach rechts wächst. Der Ladebildschirm sagt auch Now Lying statt Now Loading.
Ja.
Aber so richtig relevant für die Story wird's noch nicht. Das wird
Wenn du stirbst, steht da Lie or Die.
Ganz genau, das ist so. Also da bin ich noch gespannt, wie sich das auf die Story auswirkt. Und ähnlich wie in Bloodborne erwacht man einfach in der Rolle seiner Spielfigur an einem unbekannten Ort. Das scheint das Innere eines Zuges zu sein. Den durchstreifen wir. Noch in dem Zug suchen wir uns unsere Waffe aus. Kriegen auch ein bisschen Tutorial-Informationen, wie man das ganze Spiel bedient haben. Am Anfang die Auswahl zwischen verschiedenen Schwertern, das Schnelle, das Mittlere und das Schwere, Langsame, mit auch so drei verschiedenen, ne, so Kampfarchetypen. Und dann geht's hinaus in die Spielwelt, in den Bahnhof dieser meiner Meinung nach immer noch namenlosen Stadt. Und da müssen wir das Hotel Krat finden. Das ist unsere Aufgabe. Ein Schmetterling erklärt es uns. Und dann haben wir diese klassische Soulsborne-Spielwelt vor uns. Da sind Gegner. Die sind teilweise auch etwas tückisch versteckt. Die respawnen immer wieder, wenn wir an einem dieser Stargazer-Punkte, so heißt das Lagerfeuer in diesem Spiel, Halt machen und unsere Energie und unsere Heil-Item, das begrenzte Ladungen hat, wieder aufladen. Dann sind auch alle Gegner wieder da. Und so erarbeiten wir uns den Weg durch diese Spielwelten, die etwas offen angelegt sind, finden Abkürzungen, erledigen Gegner, versuchen nicht in diverse Fallen zu tappen oder Hinterhalte und das Kampfsystem zu meistern.
Übrigens, auch da gibt's also brutale Parallelen zu Bloodborne. Mhm. Also wie die Gegner da in so Nischen, in so Seitengassen lauern und versteckt sind vom Entwickler. Es gibt welche, die rennen mit so einer Art Speer oder Lanze auf dich zu. Der Angriff ist fast identisch mit einem der Angriffe, die diese verwahrlosten Bauern mit ihren Mistgabeln in Bloodborne machen können.
Das sind doch Schornsteinfeger. Die haben diese Schornsteinfegerbürste in der Hand, die lange.
Ah, siehst du?
Das fand ich vom Design sogar ganz nett irgendwie. Aber ja, so als Gegnerprototyp habe ich den dann auch relativ schnell gecheckt.
Ich war jetzt, hab die ganze Zeit überlegt, was das sein soll, ehrlich gesagt. Jetzt, wo du es sagst, okay, dann ist das, ich dachte immer, waren das früher so richtige Holzlatten, so, ist ja auch egal, auf jeden Fall, du wirst schon recht haben, das hat so eine komische Bommel vorne dran. Mir ist nur aufgefallen, dass hier sogar die Angriffsanimation wirklich fast identisch ist zu etwas, was man aus Bloodborne kennt. Also
ja, es gibt auch Roboterhunde, ne, für alle, die die Hunde aus Bloodborne mochten, die bekommen auch eins zu eins denselben Gegner-Prototyp. Das wirkt sehr, sehr vertraut, inklusive halt Gegner, die wie eine Leiche am Boden liegen und dann aufstehen, wenn man vorbeigeht. Gegner, die aus irgendwie einem erhöhten Sims runterspringen und auch so positioniert sind, dass du erstmal das Item siehst, dann in diese Sackgasse rennst und plötzlich steht der Gegner im toten Winkel oder ein anderer hüpft dann irgendwie von der Kutsche runter. Das ist sehr, sehr vertraut. Und man kann natürlich mit einer Ausweichrolle allerlei Fässer und Kisten kaputt machen. Warum man das tun sollte, ich weiß es nicht, aber ich habe es pflichtbewusst getan. Diese kleine Neurose, die ist ja auch Pflicht für Souls-Spiele.
Ja, aber hier viel schlechter gemacht. Hier fehlt die Havoc-Physik-Engine. Bei Bloodborne und Co. ist es extrem befriedigend, durch diese Fässer oder Vasen zu rollen, weil das physikalisch schön dann so in Einzelteile zerbricht. Und hier ist so ein blöder Zerbröseleffekt drauf, der macht es viel schlechter.
Zumal unsere Spielfigur, dieser namensgebende Pi, ja auch ein relativ zartes Porzellanbübchen ist. Da war ich überrascht, dass es nicht so der Held eines Soulsborne-Spiels, wie man sich den vorstellt. Das ist auch eine Spielfigur und da sind wir, ne? In Innovation, Neuigkeiten, anders als bei anderen FromSoft-Spielen, erstellen wir diesen Helden ja auch nicht in einem Charaktereditor. Zumindest nicht in der Demo. Wir geben ihm kein Gesicht, wir geben ihm keine Statusattribute, sondern der ist vorgefertigt und der sieht aus wie so ein koreanisches Model. So eine ganz porzellanweiße Haut.
Ja, der Protagonist eines typischen asiatischen Spiels.
Ja, so sieht er aus.
Wie alle Final Fantasy Helden und so weiter und so fort.
Deswegen nehme ich ihm auch nicht wirklich ab, wenn er sich so in ein paar Kisten wirft, dass die überhaupt zerbrechen. Eigentlich erwartet man, dass er sich die Haut aufreibt und danach erstmal Salbe drauf muss.
Ja, oder ein bisschen Feuchtigkeitscreme vielleicht erstmal. Ja, genau. Das Spiel geht in der Hinsicht ganz nett los, weil ich weiß nicht, was hast denn du genommen? Es gibt ja die Möglichkeit, einfach so den mit schweren Angriffen, also langsam, aber stark. Es gibt schnell, flink und dafür nicht so stark. Und dann gibt's wahrscheinlich noch, das dritte war das mittlere einfach wahrscheinlich, oder?
Ich habe mich für das mittlere entschieden, denn ich bin ein langweiliger Mensch.
Du wolltest einfach erstmal alle Optionen offen halten. Ich habe mir gedacht,
erstmal Schnitzel Pommes, ja.
Sehr gut. Der schnelle Kämpfer, das ist der Pfad des Bastards. Und wenn mir jemand den Pfad des Bastards anbietet, dann nehme ich den, habe ich mir gedacht. War damit tatsächlich auch dann sehr zufrieden. Ich hatte auch im Hinterkopf, dass es durchaus gerade in den Soulsborne-Spielen ist es manchmal extrem von Vorteil, wenn du eine schnelle Figur hast, weil es da ja manchmal so läuft, dass du erstmal vielen, vielen Angriffen aus dem Weg gehen musst und dann schnell in kurzen Zeitfenstern deinen Schaden anbringen musst. Und deswegen sind schnelle Figuren da häufig, nicht immer, häufig nützlich und das ging eigentlich schon ganz gut.
Ich war überrascht, dass die Ausweichrolle in diesem Spiel, und das ist auch ein Unterschied, ne, wir haben welche gefunden, gar nicht mal so stark ist wie in den anderen Soulsborne-Spielen. Die ist nicht so weitreichend. Ich habe das Gefühl, sie hat nicht so viele I-Frames, wie ich es aus der Soulsborne, also gerade aus Bloodborne gewohnt bin. Und es scheint sehr viel wichtiger zu sein in diesem Spiel, dass man mit der L1-Schultertaste pariert. Sowas, da musste ich mich umgewöhnen. Da habe ich auch von dir erst den Tipp bekommen, denn ich hing ziemlich 6-7 Versuche am ersten Boss, bis ich den gelegt habe, auch dank deiner Hilfe, dass man hier eben nicht versucht, wie in den Soulsborne-Spielen, insbesondere in die Angriffe reinzurollen oder den aus dem Weg zu rollen, denn so weit springt unsere Spielfigur nicht. Und es ist viel wichtiger und essentieller, fast schon wie in einem Rhythmusspiel, die Angriffsmuster kennenzulernen und wirklich im letzten Moment zu blocken für den optimalen Blockeffekt. Und das hat für mich ganz schön Umgewöhnung erfordert.
Ja, es hat so ein paar Sachen, in denen unterscheidet es sich von Bloodborne, teils vorsätzlich und teils, weil es auch einfach schlechter ist. Also hier ist es so, dass, wie du schon sagtest, die ganzen Animationen, auch von diesen Hechtrollen, sind sehr starksig. Nicht, dass die Animationen da von Bloodborne jetzt immer frei von Tadel sind, aber das Coole an den Souls-Spielen ist, dass sie halt immer eine gute Physis vermitteln, dass sie super
Kontrolle
in dieses Kampfsystem reinpassen und dass die Timings super intuitiv sind. Und das ist etwas, da ist es einfach schlechter. Also es hat komische Timings manchmal. Auch wenn du einen Gegner aufschaltest, dann machst du keine Hechtrolle mehr, sondern dann machst du so ein Sidestepping. Und das hat eine viel kürzere Reichweite als bei Bloodborne. Überhaupt, sobald du im Lock-On bist und auch generell, deine Figur bewegt sich viel langsamer als die Figur in Bloodborne. Ja. Viel träger. Das macht das Spiel für meine Begriffe auch unbefriedigender. Gerade, weil es ja auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Manchmal ist es wirklich auch genauso schwer, wie man das von so einem Souls-like erwartet. Und wenn du dann eine behäbige Spielfigur hast, finde ich das immer Und die Ausweichtimings, man kriegt das schon hin, aber auch zum Beispiel, hier ist Parieren ja sehr wichtig. So kann man Bloodborne auch spielen, es ist aber nicht so essentiell hinterher gewesen, wie es mir manchmal vorher verkauft wurde. Während hier hatte ich das Gefühl, ist das Parieren schon sehr nützlich, aber auch super schwierig, also die Timings da richtig hinzukriegen und sowas. Und es fühlte sich überall einfach nicht so tight an wie Bloodborne.
Ja, also ich konnte den Finger nicht so richtig drauflegen und ich habe ehrlich gesagt gar nicht bemerkt. Und jetzt, wo du sagst, fällt mir da wirklich ein Schleier vor den Augen, dass das Ding, sobald man aufschaltet, mit dem Druck auf den rechten Analogstick, glaube ich, war das, dass man dann eben, ne, so ein Zielkreuz bekommt, dann kann man mit dem rechten Analogstick zwischen den Gegnern in der Nähe hin und her schalten. Dass es mir dann öfters passiert ist bei mehreren Gegnern, dass die mich überrannt haben und ich wusste nicht so richtig wieso. Jetzt ist mir aber klar, dass ich plötzlich nicht mehr so mobil war und ich habe Eingaben gemacht, wie immer in der Hoffnung zu fliehen und irgendwie das Gefühl gehabt, meine Spielfigur klebt hier trotzdem fest, die kommt nicht aus diesem Engagement raus. Daran lag's. Ich habe nicht dran gedacht, dass wieder mit einem weiteren Druck auf R3 abzuschalten und damit mir wieder Bewegungsgeschwindigkeit zu geben. Buh!
Ja.
Jetzt weiß ich, was mich frustriert hat.
Ja, wie gesagt, also in der Hinsicht spielt sich's einfach nicht so geil, also wie die FromSoft-Titel. Ansonsten macht's das aber schon ganz gut, hatte ich den Eindruck. Also ja. Ich muss sagen, es ist auch eine recht üppige Demo, muss man auch mal direkt dazu sagen. Also da kann man locker 5-6 Stunden dran spielen, je nachdem. Also wer halt jetzt irgendwie so ein Superskiller ist oder so, der ballert da wahrscheinlich viel schneller durch. Aber da sind halt mehrere Bosse und Minibosse, da sind mehrere Areale, guter Stück von der einführenden Story und sowas. Also das ist eine wirklich ordentliche, umfangreiche Demo, muss ich sagen.
Ja.
Und dann so gegen Ende war ich einigermaßen eingegroovt. Ja. Also da hatte ich schon so das Gefühl, so ach ja, cool, so langsam komme ich jetzt auch so ein bisschen klar mit dem. Ich weiß, wie das Spiel reagiert, ich kann das besser antizipieren und es hat schon echt dann hinterher einen ganz guten Flow entwickelt. Es hatte nicht die Qualität von den From-Software-Spielen von meinem Eindruck her, aber es war echt gut.
Ja, ich bin auch klargekommen damit, nachdem ich mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnt habe und dann auch mit deinem Coaching. Ich lese mal ganz kurz das Coaching vor. Ja. Ja, ein bisschen. Ist das schon Bossing, frage ich mich manchmal.
Nein, ich sage nein.
Ich habe vor einer Weile erst diesen Begriff Bossing kennengelernt. Der wird überbenutzt. Benutzt die Fable Arts und blocke viel. Außerdem git good und sei kein whiny titty baby.
Einfach nur freundschaftliche Ratschläge, die alle sehr nützlich sind für das Spiel.
Hat aber auch wirklich geholfen. Und als ich den ersten Boss dann legte, dann habe ich mich auch gewundert, wie einfach das war und wie ich mich so schwer tun konnte. Das war dann wirklich ein Klacks. Aber es musste irgendwie erst Klick machen im Kopf. Und naja, und dem Weg dahin ist es ein ganz guter Tutorial-Abschnitt. Nicht zu schwer. Wir machen all die klassischen Soulsborne-Geschichten. Ne? Wir gehen durch irgendwelche Gassen, stehen mal stärkeren Gegnern gegenüber, die uns ein bisschen was abfordern. Mal räumen wir kleine Gegnermassen aus dem Weg. Mal haben wir hier links und rechts einen Abzweig. Mal drehen uns Gegner den Rücken zu, sodass wir sie mit so einem Stealth-Angriff garantiert komplett erledigen können. Wir sammeln Items auf. Wir sammeln Seelen. In dem Spiel heißen die Ergo. Das ist die geheimnisvolle Energie, mit die diese ganzen Puppen im Spiel antreibt. Mit denen können wir dann, wie wir es gewohnt sind, am Respawn-Punkt, die dort Stargazer heißen, unsere Attribute hochskillen, da können wir in Shops kaufen, Dinge dafür und so wurschteln wir uns.
Übrigens limitiert in der Demo, ist dir das aufgefallen? Es hat einen Level-Cap.
Ah, nee, ich
konnte dann nicht mehr weiter leveln, Schweinedemo.
Och, ich bin bloß Level 25, glaube ich. Ich habe alles in die Angriffsattribute gesteckt und festgestellt, es tut sich ja kaum was. Denn ich hatte immer es gibt leichte Angriffe und schwere Angriffe, relativ kurze Kombos. Die schwere Angriffstaste kann man dann auch noch gedrückt halten für einen anderen Angriff. Wenn man die Kreistaste gedrückt hält, sprintet man und kann aus dem Sprint heraus noch einen anderen leichten Angriff machen. Ich glaube, aus dem Sprung vielleicht auch noch. Den habe ich selten benutzt. Der ist sperrig. Da muss man erst sprinten, bis man den Sprung benutzen kann.
Alles wie in Bloodborne übrigens.
Das ist ein bisschen seltsam. Ja?
Ja.
Okay. Lang nicht mehr. Es ist ewig her, dass ich das mal angespielte. Damals zur Release. Das dürfte 2013 gewesen sein. Das ist ein relativ übersichtliches Kampfsystem, aber es hat auch durchaus irgendwie ein bisschen taktische Tiefe für mich gebracht. Nee, lade ich den Angriff auf, habe dadurch eine kleine Pause zwischen Tastendruck und Ausführung. Wenn der Gegner weit weg genug ist, dann lasse ich ihn halt genauso auf mich zurennen, dass der erste Schwung von meiner Doppelkombo ihn dann trifft. Und dann hatte ich immer gesehen, oh, wenn ich mit so einem schweren aufgeladenen Angriff, der macht dann so zwei Schwerthiebe. Wenn ich die normalen Gegner da erwische, dann sind sie fast tot, aber es bleibt immer noch so ein fitzigen Leben übrig. Dann habe ich gesagt, das skill ich doch einfach, ne? Die Attribute, die meinen Schaden verbessern. Und hab da ordentlich Energie XP reingesteckt, Ergo-Punkte. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht, ja. Es ist immer noch ein fitzlichen Energie übrig geblieben, aber eben das Fitzlichen wurde langsam kleiner. Das war mega frustrierend.
Ja, ich hätte
wahrscheinlich viel mehr in Lebensenergie stecken sollen oder Stamina oder sowas, was mir wirklich was gebracht hätte. Da fühlte ich mich verarscht.
Also Stamina in der Demo bringt ehrlich gesagt auch nichts. Ich finde, man hat sau viel Stamina, aber vielleicht lag das auch Ich weiß nicht, ob das sich unterscheidet, je nachdem, welche Klasse man sozusagen wählt und welche Ausrüstung man hat und wie schwer man beladen ist. Auch das gibt's genauso wie in den Souls-Spielen, dass wenn dein Equipment zu schwer ist, dann wird deine Figur ein bisschen langsamer, ein bisschen behäbiger und so weiter. Aber ich hatte den gleichen Eindruck. Ich habe auch gedacht so, boah, das Leveling bringt mir aber echt wenig. Ich hatte das Gefühl, beim Start der Demo brauche ich 3 Angriffe, um so einen Soldaten, so einen Standardgegner wegzumachen. Und danach brauchte ich immer noch 3 Angriffe, um den wegzumachen.
Hm. Ein bisschen frischen Wind gab es eben dadurch, dass man, also zum einen kann man die anderen Startschwerter, die man auswählen kann und damit auch Kampfstile irgendwann im Shop auch kaufen, sodass man sozusagen diese Klasse wechseln kann. Zum anderen findet man im Verlauf der Demo auch noch eine andere Waffe. Das ist eine Waffel. Eine Waffe, das ist so ein Elektroschock-Keulending. Sehr viel schwerer, sehr viel langsamer, auch mit höherem Stamina-Verbrauch als die mittelschwere Schwertgeschichte, die ich vorher spielte. Und die hat einfach Spaß gemacht. Die hat was anderes mit reingebracht. Die hat die Gegner ein bisschen gelähmt. Das fand ich nett. Das hat mich auch ein bisschen motiviert, da dran zu bleiben.
Ja, die haben natürlich im Detail haben sie dann wieder diesen Schnickschnack gemacht. So nach dem Motto, so guck mal, wir haben doch uns was auch selber was ausgedacht. Und das ist dann halt hier sowas, dass die Waffen bestehen immer aus dem Griff und einer Klinge. Mhm. Und die kannst du dann hinterher, kriegst du so ein Tool von hier Meister Geppetto. Also ne, das orientiert sich. Es ist ja so eine, auch da in der Geschichte so eine wirde Mischung. Es ist ja so ein bisschen Asimov drin, auch mit diesen verschiedenen Gesetzen der Robotik, wo dann hier jetzt das Gesetz hinzukommt, dass diese Puppen eben nicht lügen können, normalerweise. Und das macht dich besonders, dass du lügen kannst. Und die Teil der Pinocchio-Geschichte ist halt, dass Meister Geppetto hier drin vorkommt und der gibt dir dann halt so ein Tool und dann kannst du dann hinterher eben die Griffe und diese Klingen frei kombinieren. Und du findest halt immer so Waffensets, also bestehend aus Klinge und Griff und kannst die dann untereinander austauschen. Dann kannst du halt hinterher gibt es auch so einen komischen Schlagstock und weiß der Geier was und das kannst du untereinander kombinieren. Genau das, wo ich immer sagen würde, nein, das habe ich nicht vermisst bei den Soulsborne-Spielen. Ein diffizileres, kleinteiligeres Management von Waffen.
Ja, ich habe gesehen, dass man da zum Beispiel das Scaling, was ja in Soulsborne immer so legendär ist, auch ein bisschen verändern kann, indem man an den Griffen rumspielt, dass sozusagen die Attributsgewichtung, wie sie sich auf deinen Schadensoutput auswirken. Ja.
Also für die Leute, die es nicht kennen, du hast zum Beispiel Waffen, die skalieren, also machen mehr Schaden mit dem Attribut Technik zum Beispiel. Mhm. Ne? Also die in dem Fall so Kampftechnik. Mhm. Und das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel den Technikwert, dieses Attribut deines Charakters, hast du schon hochgepumpt, da stecken schon viele Punkte drin, dann kann es halt nützlich sein zu gucken, hey, kann ich meiner Waffe vielleicht einen Griff hinzufügen, der dieses Scaling von dem Wert B auf den Wert A erhöht, damit ich eben noch mehr Schaden mache mit meiner bevorzugten Waffe.
Ja. Das ist ein Feature, das schon bei den Soulsborne-Spielen, ich glaube Dark Souls oder Bloodborne damals, ich habe einfach eine ganze Weile gebraucht, um diese Eigenschaft dieser From-Software-Spiele-Formel zu verstehen. Okay. Das ist einfach nicht intuitiv. Nee. So, wirklich als Neuling. Waffenscaling, was? Und dann stehen da so Buchstaben A, B, C und du stehst wie der Ochs vom Berg und du verstehst es einfach nicht. Das ist man aus westlichen Rollenspielen nicht gewohnt. Das ist natürlich, inzwischen ist es Genre Standard, aber naja.
Auch die Items sind übrigens genauso wie in Bloodborne. Ja. Du hast hier auch findest irgendwas, mit dem du dann deiner Klinge einen Elementarschaden verleihen kannst. Das gibt's auch als Wurfgeschoss. Du hast hier, das ist vielleicht ein Unterschied, du hast jetzt hier keinen Fernkampf-Slot, sondern du hast einen animatronischen Arm. Also der Pinocchio hier ist nicht komplett irgendwie eine Puppe oder sowas, aber er hat einen mechanischen Arm. Und an diesen mechanischen Arm kannst du dann verschiedene, sagen wir mal, Zweitwaffen dran schrauben. Das erste, was man im Spiel kriegt, und ich glaube, das Einzige, was ich gefunden habe zumindest, ist so eine Art Wurfspeer mit Seil. Ja, Harpune ist genau das richtige Wort, danke. Mit dem kannst du dann also Gegner an dich ranziehen zum Beispiel. Und das ist halt manchmal super nützlich, wenn du zum Beispiel wieder über ganz schmale Bretter über einen Abgrund balancieren musst und da hinten steht ein Gegner, dann kannst du den halt einfach darüber ziehen und den auf der sicheren Plattform vor dem Brett erledigen, anstatt dass du darüber eiern musst und am Ende greift er dich da auf dem Brett an.
Ja.
Das ist ganz nett. Das ist auch tatsächlich mal so ein bisschen substanziell unterschiedlich. Standardmäßig startet man halt einfach mit diesem Arm, der so einen starken Angriff, nochmal so einen Schlagangriff macht. Aber ja, also ne, es gibt auch diese Stun-Zustände so ein bisschen wie bei Bloodborne, die sind unnötig verkompliziert worden, weil da gibt's irgendwie die Energieleiste des Gegners, die wird dann irgendwann weiß und wenn die weiß ist, dann musst du einen schweren Angriff machen, um den in so einen Stun-Zustand zu bringen und das ist alles also unnötig verkompliziert und lange nicht so befriedigend, weil es nicht so fließend ist wie in Bloodborne. Übrigens auch das Backstabbing. Ich finde das Backstabbing, da wo die Gegner absichtlich so platziert sind, dass sie den Rücken zudrehen, da funktioniert es natürlich. Aber so flüssig aus dem Kampf raus, Backstabben, gut, das geht in Bloodborne auch nicht so geil, aber ich denke immer an Elden Ring. In Elden Ring war das Backstabbing so geil integriert und hier ist es schon wieder so.
So leicht magnetisch bei den From Software-Spielen, so dass es dir auch so dich ein bisschen belohnt hat für die Positionierung im Kampf und hier flickert mal so, flimmert das Backstab-Symbol mal für ein paar Sekunden Bruchteile auf. Du drückst hektisch auf die leichte Angriffstaste und nichts, also nicht der Backstep passiert nicht und es ist ein bisschen frustrierend, das stimmt. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt ist das eine sehr solide Demo, die sehr, sehr, sehr stark auf den Spuren von Bloodborne wandelt und die eben auch sehr, die nichts vormacht. Ja, während ich ja so ein bisschen den Verdacht hege, dass vielleicht die Final Fantasy 16 Demo unserem Jochen das Herz brechen könnte, weil sie vielleicht gefrontloaded ist wie die Sau und sie so sehr, sehr linear ist, dass sie vielleicht ein anderes Versprechen abgibt, als es das letztendliche Spiel halten wird, habe ich hier den Eindruck, wir haben das Spiel gesehen, so wie es ist, in einem nahezu fertigen Zustand.
Ja, also das Ding kommt im September. Also in 3 Monaten. Das heißt, das sollte natürlich jetzt auch so gut wie fertig sein. Viel passiert da jetzt nicht mehr. Ich habe Leute gesehen, die auch irgendwie jetzt die Hoffnung geäußert haben, dass insbesondere diese etwas träge Steuerung der Figur nochmal irgendwie angepasst wird. Das halte ich für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass sich nochmal fundamental an diesem Spiel was ändern wird. Das ist jetzt nur noch Polishing, Bugfixing. Du kannst jetzt nicht nochmal an fundamentale Einstellungen in deinem Spielkonzept rangehen und sagen, oh, haben wir die Spielfigur mal auf einmal 30% schneller. Worauf wahrscheinlich alles abgestimmt ist, ne? Die Animationsgeschwindigkeit von Gegnern, die KI, wie sie reagiert und so weiter und so fort. Also ist ein Rattenschwanz von Zeug, der da dranhängt. Deswegen ist es eigentlich eher unrealistisch, dass sich da nochmal was tut. Aber umso mehr kann man sagen, wenn einem die Demo gefällt, wenn man die ganze Zeit schon irgendwie nach Bloodborne lechzt und man kriegt's halt einfach nicht, weil man PC-Spieler ist, dann ist das dem ersten Eindruck nach wahrscheinlich eine probate Alternative. Also näher an Bloodborne ranwanzen kann man sich sonst wahrscheinlich nicht.
Nee, kann man nicht. Und ich meine, Gott, auch bei mir ist es jetzt nicht gerade die große. Ich bin kein Fan der Soulsborne-Spiele. Ich habe nicht die Geduld für sowas und habe nicht diesen Spaß am Üben und Lernen und mich durchbeißen. Aber auch ich habe hier auch diese klassischen Eigenschaften und Tugenden dieser Spiele kennengelernt, dieses sich langsame Vorarbeiten ins Unbekannte, die Erleichterung, wenn man eine Abkürzung gefunden hat, die einen wieder zurück zum Safe-Punkt führt, das genüssliche Upgraden mehrerer Attribute, auch wenn sie in dem Spiel nicht so viel gebracht haben bislang, und sozusagen das Eincashen der gesammelten Erfahrungspunkte, der Frust, wenn man mal 2000, 3000 verliert irgendwo, die Erleichterung, sie wiederzufinden im nächsten Run, bevor sie endgültig verloren sind, das hat auch bei mir funktioniert. Ich muss aber sagen, das ganze Setting, die ganze Spielwelt, das hat mich nicht so wirklich verzaubert, nicht in seinen Bann gezogen, nicht sonderlich interessiert. Okay, da sind Puppen durchgedreht. Wir haben hier so ein bisschen eine zirkusartige Inszenierung im ersten Spielbestandteil. Dann haben wir da so ein getragenes Hotel, das auch irgendwie ganz nett ausgestattet sind, wo die Standard-NPCs rumstehen zum Waffenverbessern und für vage Exposition. Das hat mich einfach, da war Janham einfach besser, mysteriöser, okkulter in Bloodborne.
Das ist wirklich ein guter Punkt, dass du das noch ansprichst. Also man merkt, ich bin ja einer, der gerne so ein bisschen rumzetert über diese fragmentierte Erzählweise in den From-Software-Spielen, weil die für mich immer so ein bisschen im Nichts endet. Aber umgekehrt, man sieht hier den Vorteil, ne? Also Bloodborne ist einfach ein Spiel, das viel mehr die Fresse hält, das viel ruhiger ist und das auch viel weniger explizit erzählt. Und dadurch, dass das hier sehr viel expliziter ist, da ist nicht so viel kryptische Erzählung dabei, du hast das Gleiche, dass über die Item-Beschreibung noch sehr viel Lore transportiert wird und ähnliches. Aber man sitzt so da und denkt sofort erstmal so, also Roboteraufstand, nur halt in einer anderen visuellen Verpackung sozusagen. iRobot Victorian Age, Schnarch. Nicht wahnsinnig spannend in der Hinsicht. Und auch, also das ist echt wieder mal krass, man sieht, wie geil einfach das From Software Art Design ist. Weil das hier ist nicht schlecht. Das ist ein hübsches Spiel. Das hat durchaus auch echt interessante Designs. Diese Puppen sind hinreichend creepy und so weiter und so fort. Mhm. Und es ist trotzdem atmosphärisch einfach deutlich hinter diesen From Software Titeln.
Ja, weiß ich auch nicht, dass die ganze Umgebung, die ist detailreich gestaltet, das sind nette Ideen, wenn man dann noch irgendwann im zweiten Spielbereich so über die Dächer klettert und ne, so ein bisschen balancieren muss. Und dennoch, geht hier und da geht's durch Innenräume, alles ist durchaus in so einem Jahrhundertwende-Stil gehalten, aber nichts sticht hervor, es gibt nicht irgendwie ein architektonisches Detail, wo ich gedacht habe, boah, beeindruckend, Screenshot machen. Genau, ich habe zum keinen Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gehabt, hier mal die Kamera ruhig stellen und einen Screenshot machen. Ist gut beleuchtet, gibt gute Effekte. Ladezeiten für mich zu hoch. Dafür, dass es auf den neuen Konsolen, wir haben es auf der PS5 gespielt, glaube ich, beide.
Ja.
Dafür ist der, wenn man zum Beispiel einen Bildschirmtod einfährt und dann wieder zu einem dieser Save-Punkte zurück teleportiert wird, das ist schon eine Ladezeit, sicherlich 15 Sekunden oder sowas. Und das ist für mich inzwischen zu viel.
Ja, also.
Könnte aber auch in der Demo geschuldet sein, das Spiel ist noch nicht fertig.
Könnte Ticken flotter sein, ja, auch da wieder, also weiß ich nicht, möglich, dass sich da noch ein bisschen was tut, aber auch da. Ich bin da immer, ich glaube nicht, dass sich das fertige Spiel von der Demo großartig unterscheiden wird, nur wirklich in Nuancen. Mhm. Ich finde halt auch, also es ist, trotzdem ist schon wirklich, also einen relativ hohen Detailgrad hat, es ist halt einfach, es ist wieder zu clean, die From Software-Spiele, wenn du so eine Treppe hochläufst, weißt du, da hast du halt wirklich das Gefühl, die haben sich bei jeder Delle in dieser Treppe, haben sie sich Gedanken gemacht, warum ist die Delle da, ist das verwittert, ist das nicht verwittert, wo wächst Efeu, und so weiter und so fort. Und all die Spuren der Zeit, das fehlt hier. Du hast natürlich vom Setting her jetzt auch nicht irgendetwas, das irgendwie schon seit 1000 Jahren verlassen in irgendeinem Fantasyland liegt, sondern du hast hier irgendwie eine Katastrophe, die sich vor in der jüngeren Vergangenheit abgespielt hat und solche Geschichten. Aber es wirkt einfach alles so ein Ticken weniger interessant, weil die Gestaltung einfach nicht so geil ist. Auch die Idee, ja, Puppen, aber andererseits Puppen, ne? Wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja. Ist halt einfach so, ja, das sind halt wie eben diese Steampunk-Roboter sozusagen. Und es ist halt auch irgendwie schon ganz nett und hat man jetzt garantiert nicht schon 100 Mal gesehen, aber es ist auch nicht wahnsinnig aufregend in der Hinsicht. Es ist nicht so ein Spiel eben wie die From Software-Titel oder auch sowas wie ein Nier Automata oder sowas, wo du dann ständig überrascht bist mit den Dingen, die sie damit veranstalten, ja, sowohl auf der visuellen Ebene als auch erzählerisch, sondern hier ist es dann, du erkennst häufig einfach überall diese Einflüsse, die sie zusammengesammelt haben. Und ich glaube, das trägt noch zusätzlich dazu bei, dass es dann ein bisschen enttäuschend ist, weil ich ständig nur denke so, zum Beispiel, du kommst einmal auf so einen Platz, da ist ein Brunnen in der Mitte und rund um diesen Brunnen ist so ein runder Platz angeordnet. Und da stehen lauter so liegen gebliebene, zerbrochene Kutschen und da liegt irgendwie noch Gepäck rum von diesen Kutschen und so weiter. Und das ist eine Szene exakt wie aus Bloodborne.
Ja.
Nur, dass das alles in Bloodborne viel interessanter ist, weil in Bloodborne hast du dann Särge, die mit schweren Eisenketten verschlossen sind, als hätte man Angst, dass aus diesem Sarg irgendwas hervorbricht. Das ist halt, also wenn du so willst, ein Visual Storytelling Element, nur eben nicht auf einer konkrete Handlung-Erzählebene, sondern auf einer atmosphärischen Ebene, weil du denkst dir halt sofort so, krass, ne, warum haben die das gemacht? Und alle Erklärungen dafür sind gruselig. Und das sind genau, die Ebene fehlt und das, was da ist, erkennt man häufig als eine mehr oder weniger direkte Kopie. Und dann bleibt halt einfach nicht so viel übrig, wo ich in die Hände klatschen mag, obwohl es alles schön ausgeführt ist.
Dieses Gimmick Puppen, ne? Macht die Spielwelt auch nicht interessanter. Das ist nicht ein Twist, der dich irgendwie anders auf diese Spielwelt blicken lässt und wo du dir plötzlich Fragen stellst. Da ist der Rezeptionist im Hotel ist halt ein Automaton. Und irgendwie war's das. Da gibt's irgendwie bis jetzt zumindest in diesen ersten Spielstunden nichts, was das irgendwie interessant und anders macht.
Ja, der Pinocchio-Fan ist wahrscheinlich auch eher so Shrug. Also, weil
wenn's den gibt.
Weil, ja, doch, garantiert. Ich meine, das ist ja Weltliteratur, da wird es schon einige Leute geben, die Pinocchio geil finden. Kann man, finde ich, auch. Aber ich finde halt, es ist ewig her, dass ich Pinocchio gelesen habe. Ich habe jetzt vor kurzem den Guillermo del Toro Animationsfilm gesehen. Das ist das, was ich noch mehr präsent habe. Und man erkennt dann schon natürlich so ein paar Sachen wieder, dass es überhaupt Meister Geppetto gibt, der jetzt hier umgedeutet wird zu diesem brillanten Ingenieur, der die ganzen Roboterpuppen irgendwie entwickelt hat und die jetzt irgendwie helfen muss, das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und dann hast du aber so Sachen wie im Buch Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Film drin war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Buch so ist, dass da zum Beispiel faule Kinder, die sich verwandeln, sich in Esel. Und dann gibt's hier auch einen Boss. Das ist halt auch einer von diesen Stalkern, von diesen Jägern, die da so wie du Jagd auf diese Puppen machen. Und der trägt halt so einen Eselskopf. Und das ist, glaube ich, die Referenz an Pinocchio an der Stelle. Und ich habe mir dann halt schon gedacht, so das ist alles, weiß ich nicht. Und ich bin auch mal gespannt, also weil bisher ist die Story, erinnert mich eher an Asimov als hier an, wie heißt der, Crowley, egal, Autor von Pinocchio. Und ja, das ist halt so, wo du so denkst, so, aber es geht, worum geht's denn bei Pinocchio, ne? Was macht einen Menschen wirklich aus? Was gehört zum Menschsein denn dazu? Vielleicht auch sowas wie Heimat, Familie, und diese ganzen Elemente sind bisher überhaupt nicht erkennbar.
Ja, obwohl es in dieser Sorte Spiel ja auch eher in der Regel ja so ist, dass da der Protagonist sehr wenig tut, sehr wenig spricht, wenn er überhaupt spricht, sehr wenig entscheidet, sondern eher so diese Welt erfährt und diese Ereignisse, die sich da abspielen, vielleicht auch einfach nur begleitet.
Weißt du, also auch die, gibt ja so die erste kurze Zwischensequenz, wenn du dann den Geppetto triffst und dann so, oh, mein Sohn und alleine diese Szene, ich weiß, es ist super früh, es ist jetzt alles noch Kaffeesatzleserei, wir machen hier einfach Prognosen anhand des Gesehenen, aber anhand dieser Szene habe ich nicht den Eindruck, dass das eine interessante Vater-Sohn-Geschichte zum Beispiel auch zu erzählen hat, ne? Und weil die, genau aus dem Grund, den du schon genannt hast, die Figur, unser Pi, den wir hier spielen, bleibt bislang komplett im Hintergrund. Aber wie soll ich denn mit ihm mitfiebern oder wie soll denn überhaupt diese Beziehung zu dem Meister Geppetto hinter irgendwie erzählt werden? Oder auch sein, ne, hat er, wenn er einen Wunsch hätte, ein echter Junge zu sein, dann würde ich sagen, alles bis auf deinen Arm ist schon ein echter Junge. Und zum anderen, who cares, weil ich weiß nichts über dich. Und auch das passt irgendwie gar nicht so sehr zu einem Pinocchio-Motiv, wo man das Gefühl hat, das ist einfach nur als visueller Anker. Existiert das in dem Spiel. Es ist mehr Vermarktungskniff, als dass es da jetzt tief irgendwie drinsteckt.
Das stimmt. Also eher so im Ladebildschirm, ne? In einigen Details, als irgendwie in dieser Figur und der Art und Weise, wie man diese Figur spielt. Das könnte auch Steel Rising 2 sein.
Du kannst ja zwischendrin auch mal entscheiden, ob du Lügen oder die Wahrheit sagen sollst. Und das wirkt auch alles so. Also das Spiel hat dann so ein, ich glaube, es sagt, das Spiel führst du in deinen Sprungfedern oder sowas, sagt es. Das ist also im Grunde genommen so eine Pinocchio wird sich das merken, Einblendung wie bei Telltale. Aber welche Auswirkungen das haben wird, vermutlich kann man das irgendwo googeln, aber es wirkt eher so wieder wie so ein Moralsystem oder so, wo du dann hinterher irgendwie Hü oder Hot die oder jene Fähigkeit freischaltet. Also,
ja, es wird Teil des Min-Maxings sein, was man im Wikia des Spiels nachlesen kann, wenn es einmal erschienen ist. Ist es jetzt Gatekeeping für eines Bloodborne-Fans, was du da machst? Nee, ne?
Nö, ich finde, die Kritik ist ja jetzt, also außer da, wo notwendig, ne? Also die Frage steht da im Raum, ist es ein Bloodborne-Klon? Und die Antwort lautet ja. Und wenn es Abweichungen gibt, ne? Wo sind die? Aber die Kritik jetzt zum Beispiel hat damit ja gar nichts mehr zu tun. Sondern ich hab's, als das damals vorgestellt wurde, habe ich eigentlich direkt gedacht, ach, das ist ja geil. Ich finde die Idee, jetzt mal auf Pinocchio aufzusatteln, finde ich erstmal cool, weil das ist relativ unverbraucht im Spielekosmos. Nur wenn sich das dann darin erschöpft, dass ich Puppen ersteche und irgendwelche bekannten Figuren aus dem Roman wiederkommen, dann...
Statt mit Blut besudelt, bist du dann mit Maschinenöl besudelt und dein weißes Hemd reinigt sich nach wenigen Minuten automatisch selbst und glänzt wieder.
Selbst das ist übrigens genau wie in Bloodborne.
Ach, wie in Bloodborne.
Ja, die Figur wird quasi mit Blut besudelt und dann verschwindet es nach einer Zeit. Ist echt alles genau so.
Ja, auch, dass man mit NPCs reden muss, teilweise auch mehrmals, um die Dialogoptionen auszuschöpfen und vielleicht irgendwann ein Item zu bekommen, ist auch ganz interessant. Das ist wirklich so nah dran. Ich muss hier gestehen, ich bin kein großer Spieler dieser Sorte Spiele. Ich habe ihn hier und da mal in diese From Software Spiele reingespielt, noch keins gemeistert, habe es auch nicht vor. Ist es eine gute Demo?
Ich finde schon. Also, es kommt natürlich immer drauf an, ne? Also, der Grund, warum die Demo mal eine Zeit lang so als ein veraltetes Konzept galt, war ja immer, dass sie im Grunde genommen dem Entwickler fast nur schaden kann. Das war ja damals so ein bisschen die Parole, ne? Also, wenn du eine bekannte Marke bist, dann wollen die Leute sowieso deine nächste Fortsetzung, brauchst keine Demo. Und wenn du eine neue Marke bist, dann haben die Leute ein Wunschbild davon im Kopf, was du sein wirst. Und wenn du ihnen dann zeigst, was du wirklich bist, verlierst du nur Leute. Mhm. Und das trifft auf diese hier so ein bisschen zu, weil ich natürlich gehofft hatte, dass es spielerisch besser ist, ausgefeilter ist, sich geiler anfühlt. Aber umgekehrt muss ich sagen, eine große Nähe zu Bloodborne, während man aber das Gameplay-Niveau nicht ganz erreicht, ist immer noch ein ziemlich guter Pitch für jemanden, der Bloodborne sehr mag wie mich. Also von daher würde ich sagen, sie haben jetzt, es hat ihnen jetzt nicht geschadet, vielleicht sogar genutzt, weil ich jetzt schon zuversichtlicher bin oder vielleicht mein Entschluss, es dann hinterher bei Erscheinen zu spielen, sich verfestigt hat. Das ist durchaus interessant.
Ich halte das auch ähnlich wie du für eigentlich eine gute Demo, weil sie das Spiel sehr, sehr gut zeigt. Das ist einfach der Anfang vom Spiel und dann auch noch ordentlich. Also das würde, als würde man bis nach Father Gascon spielen bei Bloodborne, ungefähr so vom Umfang her. Also mehrere Bosse drin, ordentlich Erkundung, ordentlich Spielsysteme. Es ist nicht irgendwie frontloaded, es ist nicht mega gescriptet, es zeigt einfach das Spiel. Und das ist gut, das ist, wirkt ehrlich, das wirkt authentisch und genau wie du es beschreibst, es ist halt eine, das bietet Fanservice für eine sehr spezifische Fangemeinde und die spielt gerne solche Spiele und das Spiel beweist hier, dass es eins dieser Spiele ist. Hey, ich bin die Bloodborne-Kopie, hat es uns vor einem Jahr versprochen auf der Gamescom. Und jetzt hat es das bewiesen und es hat auch bewiesen, dass es prinzipiell gut funktioniert. Also das war auch hier, was die ganzen Steuerungsprobleme angeht und hier diese Design-Sachen, das ist Jammern auf hohem Niveau gewesen. Und rein spielerisch läuft das Ding. Und Leute können es jetzt runterladen und können es spielen in einem, ne, in so einem Sommerloch, wo jetzt vielleicht die großen Releases sich nicht aneinander reihen. Wir haben jetzt zwar Final Fantasy demnächst, aber das ist vielleicht auch nicht für jeden interessant. Und jetzt hatte man hier die Möglichkeit in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, wann sie rausgekommen ist, diese Demo zu spielen und sich da schön ein Bild zu machen. Oh, ich weiß gar nicht, ob der Spielfortschritt übernommen werden kann ins finale Spiel. Ich habe nicht den Eindruck. Das ist ein großes Problem. Das macht Final Fantasy besser. Final Fantasy sagt, darüber werden wir dann morgen noch sprechen, sofort, bevor man die Demo überhaupt so richtig spielt, keine Sorge, ja, der Spielstand wird übernommen werden können ins finale Spiel. Das ist so gut. Da weiß man, die alte Zeit ist nicht einfach bloß so verpulvert. Ich muss das nicht nochmal spielen. Das ist praktisch schon angespart für die Kaufversion. Aber ich glaube nicht, dass es hier so ist.
Ja, genau. Also hier ist es zumindest unklar. Ich vermute, wenn es so wäre, hätten sie es hoffentlich auch direkt gesagt. Also ich habe für die PC-Demo habe ich gefunden, dass da schon klar gesagt wurde, nein. Ich nehme daher schwer an, dass das eben auch für PlayStation gilt. Und das ist natürlich jetzt hier, da hast du völlig recht, mindestens nicht so geil wie bei Final Fantasy, vielleicht sogar schädlich, weil das bedeutet, jetzt muss ich hier 4-5 Stunden nochmal spielen. Mein Bock darauf ist natürlich begrenzt.
Mhm. Naja.
Der einzige Vorteil ist bei solchen Spielen, wenn du es dann das zweite Mal spielst und du hast schon ein besseres Gefühl für die ganzen Timings und du weißt schon, wie es funktioniert und dann ist auch kein Level Cap mehr da und du kannst einfach weiter deine Figur leveln, dann geht's wahrscheinlich nochmal deutlich schneller, weil ich kann dann ja auch alles wegdrücken. Ich kenne ja schon die Storybeats, die da passieren.
Ja, die Sorte Spiel ist ohnehin sehr, sehr stark in Sachen auswendig lernen. Wo sind die Gegner? Weil man ja auch dann wieder und wieder denselben Weg läuft. Wenn man zum Beispiel immer wieder bei dem Boss ins Gras beißt, dann hat man ja trotzdem ein Stück Laufwege zurückzulegen, dass man dann wirklich genau weiß, welcher Gegner lauert, wo, die man auf dem Weg erledigt. Dann backsteppt man die routiniert, haut sie routiniert mit seinen simplen Kombos weg und hat dann überhaupt kein Problem mehr. Und das ist auch eine witzige Art und Weise, wie man dieses Spiel sich so erarbeitet.
Ja, auch welche Taktiken?
Vom vorsichtigen Vorantasten durch das Unbekannte bis hin zum optimierten Effizienzrun, sei es zum Grinden oder um von A nach B zu kommen, das ist schon irgendwie ganz witzig und das kann man alles mitnehmen. Das geht schon. Aber es ist tatsächlich ein bisschen, also ne, bevor ich dann was Neues sehe, wenn ich mir die Vollversion kaufe dann im September, muss ich dann schon ein paar Stunden den alten Kram spielen. Vielleicht legen sie hier und da ein anderes Item hin. Das ist ja immer noch im Rahmen des Möglichen, dass sie im Detail hier noch ein bisschen was aufbrechen und uns überraschen. Vielleicht ist hier oder da ein Gegner-Placement leicht anders, aber mehr erwarte ich dann nicht an Unterschieden, wenn überhaupt so viel.
Aber don't care. Also das bringt für mich null. Das ändert nichts daran, dass es mich langweilen wird, das nochmal zu absolvieren.
Das klingt, als ob du es dann spielen würdest, wenn es rauskommt. Also ich als jemand, der dieses Spielgenre jetzt durchaus wertschätzt, in dem Sinne, ne, ich kann das anerkennen, ich kann das begreifen, wo hier der Reiz ist, aber es ist für mich nichts. Ich werde Lies of P sicherlich nicht freiwillig spielen. Wie sieht's bei dir aus? Ist es bei dir auf der Liste jetzt?
Ja.
Wirst du's, ja?
War vorher schon halb auf der Liste und jetzt ist es ganz auf der Liste. Ich habe die Hoffnung, dass ich das mit Dom spiele. Also jetzt mal abwarten. Ich weiß natürlich nicht, was released alles im Umfeld von dem Spiel. Mhm. Ich habe im September auch Urlaub, Es kann natürlich sich hinterher wieder so ausgehen, dass es dann doch einfach nicht funktioniert. Aber aktuell würde ich sagen, ja.
Hast du ein Gefühl, was du machen wirst dazu, podcastmäßig? Ist das ein Tagebuchkandidat oder ist es dafür vielleicht bislang ein bisschen zu? Also einfach eine Wertschätzung, ne?
Ja, für Tagebuch ist es auch zu unwichtig.
Ja, da müssen wir den Hype folgen, ne?
Naja, aber Tagebuch ist ja etwas, das über mehrere Wochen dann im Programm vorkommt. Und da kannst du jetzt nicht sowas.
Ein Tagebuch braucht ja auch ein Spiel, das genügend Leute kennen.
Und wo die Leute auch überhaupt interessiert sind.
Dass sie mitfiebern können, sich miterinnern können und sowas.
So, ja, genau. Ne? Die Leute brauchen einen erheblichen Grundstock an Leuten, die schon eine gewisse Kenntnis auch von dem Ding haben. Wir versuchen immer in den Tagebüchern zu erklären und so. Aber man kann den meistens am besten natürlich folgen, wenn man es einfach selber schon gespielt hat. Oder es gibt viele Leute, die spielen dann einfach direkt mit und versuchen dem Tagebuch so ein bisschen zu folgen. Mhm. Und also dafür, so ein Spiel zu release in einem Tagebuch zu verwursten, halte ich für ungeeignet. Außerdem wollen wir es eh nicht übertreiben mit den Tagebüchern. Das reicht meistens, wenn es da so ein, max zwei pro Jahr gibt.
Mhm. Ist vielleicht was für Starfield. Das Spiel schickt sich ja an, dass jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte erlebt. Da könnte man ja sowas in der Art machen vielleicht.
Ja, vielleicht.
Aber da rede ich noch mit euch hinter den Kulissen. Da habe ich nämlich, erinnerst du dich an einen Prototypen, der nie erschien, mit einem fantastischen Zeitreise-Audio-Effekt?
Doch, ich erinnere mich auch.
Ich lege mich wieder hin.
Weiß ich nicht.
André, also hier unterm Schreibtisch.
Ich denke, für sowas wie einen Starfield und so ist halt das gut, was wir jetzt auch immer praktiziert haben bei diesen extrem langen Titeln, also auch bei Zelda jetzt neulich zum Beispiel. Wir geben mal einen Zwischenstand, damit wir wenigstens irgendwie 2 Wochen nach Release schon irgendeine Art von Verlautbarung mal von uns geben. Und dann gibt's eine fertige Besprechung. So, den ersten exklusiven Sneak Peek für die Bäcker und dann hinterher die große Sonntagsfolge. Das hat sich, finde ich, für sowas bewährt. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also, ich bin ja auch immer nur eine Stimme und nicht derjenige, der jetzt hier alle Entscheidungen trifft oder sonst irgendwas. Mhm. Aber mein Bauchgefühl wäre, Starfield da jetzt irgendwie groß zu begleiten oder sowas. Das hätte auch schon wieder was nach. Oh, es ist ein großer Release. Wo sind die Content Pieces?
Ja, ach schön, naja, dann war es das mit mir und Lies of P. Ich habe es nicht ganz bis zum zweiten Boss geschafft, den ersten großen, ich muss auch sagen, den ersten Boss, ich habe ihn besiegt, ich kann dir nicht sagen, was das war oder wie ich den beschreiben könnte.
Das war ein Paraderoboter, das stand sogar in einem Dokument, das du kurz vorher findest.
Aha. Liebe Leute da draußen an den Geräten, ne, stellt euch jetzt einfach mal einen Paraderoboter vor.
Ja, ganz einfach.
Ich sehe auch nichts.
Ist sogar alle, die jetzt vor kurzem dieses, ach Gott, wie hieß denn das Ding? Das kontroverse Spiel aus Russland, das so tun wollte, als wäre es nicht aus Russland.
Oh Gott, wie hieß das?
Ach shit, ich hab's mit Dom besprochen. Ich hab schon wieder vergessen, wie es hieß.
Mhm.
Egal. Aber das hatte ja auch diese.
Hart irgendwas.
Hart?
War es nicht irgendwas mit Hart?
Atomic Heart, ja, stimmt, richtig. Atomic Heart, genau, richtig. Ja, sehr gut, danke. Genau, Atomic Heart. Das ging ja auch schon so grob in die Richtung. Das hatte ja auch dieses, das war so Retrofuturismus, das war nicht ganz das Gleiche, ne, aber auch da waren die Roboter waren so puppenähnlich von den Designs her. Ich hoffe, es wird besser als Atomic Heart. Das bin sehr sicher anhand der Demo. Es ist auf jeden Fall, und das hast du gesagt, das will ich auch nochmal unterstreichen, ich habe ja sehr stark geantwortet, weil ich im Kopf sofort an diese Demo-Diskussion gedacht habe, wo wir auch früher schon Folgen zu gemacht haben, was ist mit der Demo passiert. Aber aus Spielersicht ist es eine sehr ehrliche Demo. Es gibt den hervorragenden Einblick in das Spiel, das finde ich extrem fair. Also das ist so ein Ding, das wirklich sagt, da legt er sich nackig vor dich und sagt, guck mich an. Das ist das, was du kriegst. Wenn es dir gefällt, gut, wenn nicht, okay.
Ja, das muss ich auch sagen. Ist ein Ehrenmann-Move. Ja.
Ja.
Da fühle ich mich, irgendwie korrekt behandelt. Das wirkt transparent und offen und ist einfach eine feine Kommunikation. Und auch irgendwie die Sorte Spiel, wo es passt, zu einem Zeitpunkt erschienen, wo die ganze Geschichte passt. So alles.
Ja, genau.
Gibt einen Daumen hoch.
Neue Marke, ne, wo man nicht sagen kann, so, was soll ich dir eine Demo machen? Ihr wisst doch sowieso alle, wie sich das spielt, sondern halt, ne, also macht hier auch, sag ich mal, besonders viel Sinn. Aber spitze, also solche Demos wäre schön. Wenn wir dann, erstmal Weltkanzler sind oder sowas, dann werden wir es zum Gesetz machen, dass jedes Spiel so eine Demo kriegt.
Boah. Ja, ja, und alle spielen sie nur noch Demos. Die Spieleentwickler werden vor den Supermärkten sitzen und mit dem Kleingeld klappern in der Hoffnung, dass wir ihnen etwas zustecken.
Es ist jetzt schon mal, das ist ja wichtig, das ist schon mal jetzt ein Versprechen von uns an euch. Ihr wisst, der Zeitpunkt, wenn an dem wir die Weltregierung übernehmen, ist direkt gekoppelt an die Höhe eurer Abos und dementsprechend.
Ja. Ja, da sind noch ein paar Ministerposten frei.
Ja, danke. Das, da ist noch jede Menge. Also die Welt ist groß. Ja. Wer sich jetzt engagiert oder sowas, wird dann hinterher auch nicht Botschafter in Aserbaidschan oder in Nordkorea, sondern, weiß ich nicht, irgendwas Hübsches, Großes. Ich meine, gut, die Ländergrenzen werden sich natürlich wahrscheinlich dann auch auflösen.
Ja, André Peschke, wie er sich in eine Sackgasse monologisiert.
Werden dann auch schon, werden wahrscheinlich vom jeweiligen Inhaber neu benannt. Ich bin auch schon gespannt, wie Jochen Nordkorea in Zukunft nennen wird. Also, ne? Es wird spannend. Ja. Seien Sie mit dabei.
Das wird ganz fantastisch. Schön. Offensichtlich ist uns das Schießpulver ausgegangen. Ja,
ich weiß nicht, wie du auf diese Idee kommst. Also ganz
der Automaton hat kein Ergo mehr. Mhm.
Okay, also jetzt ist Schluss, meine Damen und Herren. Das war's mit der Viertelstunde zu Lies of P. Ziehen Sie los und spielen Sie diese Demo, wenn Sie Bock auf das Geschilderte haben. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist mal, ne, das ist ein super Fazit und cool, dass Sie das hier hören konnten, weil da wären Sie alleine nie drauf gekommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.